Dora bei Batschen, der politische Podcast.
Frau Dr. Einjahr, Dreierkoalition, haben Sie Kerzen anzündet oder gefeiert irgendwie?
Nein, ich habe das völlig übersehen, dass ein Jahr ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist schon ewig so. Und wir warten noch immer, dass die großen Dinge passieren.
Wir werden ausführlich darüber sprechen heute. Hallo und herzlich willkommen, das ist Rohrer bei Batschen, der politische Podcast, und der ist mit diesem Jahr quasi wieder heimgekehrt. Nach über einem Jahr bei Missing Link gibt's uns jetzt wieder als ORF-Podcast. Für alle Abonnentinnen und Abonnenten heißt das, bitte den Kanal wechseln, alle Infos dazu gibt's in der Caption. Was sich nicht geändert hat, an dieser Stelle wollen wir alle zwei Wochen wieder die politischen Geschichten des Landes, die Aufreger, die Skandale, kurzum alles, worüber gesprochen wird, analysieren und einordnen. Wir, das bin ich, Patrick Batschen, seit über 20 Jahren ORF-Journalist und Moderator, und Sie muss ich wie immer nicht vorstellen, sie ist die Stimme im heimischen Innenpolitikjournalismus, vielfach ausgezeichnet, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Hallo.
Hallo.
Bevor es losgeht, wieder ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir machen auch heuer wieder, nämlich in Kürze, einen Live-Podcast vor Publikum, und zwar am 19. März in der Kulisse Wien. Tickets sind bereits erhältlich und wir würden uns sehr freuen, viele Hörerinnen und Hörer dort begrüßen zu dürfen.
Würden wir, ja.
Vor fast genau einem Jahr, am 3. März 2025, wurde die erste Dreierkoalition in der Zweiten Republik angelobt. Eine Regierung aus SPÖ, ÖVP und NEOS. Für die Pinken ist es überhaupt die allererste Regierungsbeteiligung. Wie läuft's bisher? Wie konnte man sich als kleinster Partner behaupten? All das besprechen wir mit unserem heutigen Gast, der ehemalige Medienmanager und jetzige NEOS-Abgeordnete Veit Dengler, ist bei uns im Podcast-Studio. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Frau Doktor, wie bei uns üblich, Ladies first. Sie stellen natürlich wie immer die erste Frage.
Herr Dengler, man hat irgendwie den Eindruck nach einem Jahr, dass Sie nach wie vor mit der Funktion, mit der Partei, vielleicht auch mit dem Parlament fremdeln. Ist das so?
Ich würde sagen, Eingewöhnern. Ich bin dabei. Kurze Korrektur, es ist die zweite Dreierkoalition der Zweiten Republik. Die erste war 1945 bis 1947, ÖVP, SPÖ und KPÖ. Aber seitdem haben wir keine Dreierkoalitionen mehr. Das heißt, die ganze Konstellation ist ungewohnt für Österreich. Und was für mich ungewohnt war, ich war ja nie wirklich in der Politik. Also ich habe ein Jahr freigenommen, um NEOS mitzugründen und ins Parlament zu kriegen. Aber ich bin dann am Tag nach der Wahl CEO geworden bei der NZZ. Also ich war nie wirklich politisch aktiv. Und was mir aufgefallen ist, um auf Ihre Frage zu antworten, wie machtlos das Parlament in Österreich ist und wie es sich selbst unterwirft der Regierung und eigentlich das Konzept der Gewaltentrennung in Österreich ziemlich ausgehebelt ist, würde ich mal so sagen. Und das war für mich irgendwie, ist einem das schon klar, wenn man von außen ist, aber wie sehr das der Fall ist, hat mich dann doch ein bisschen gewundert.
Aber Sie haben dieses Ausgehebeltsein, dieses Ungleichgewicht schon früher bemerkt.
Klar, man bemerkt es, aber man wundert sich dann doch zum Beispiel im Ausschuss, der ja nicht öffentlich ist. Selbst im Ausschuss wird nicht wirklich gearbeitet an den Gesetzen, sondern es ist so, dass vorher irgendwie akkordiert wird, was man vielleicht noch ändert zwischen den Regierungsparteien. Was von der Opposition kommt, wird praktisch immer vertagt oder abgelehnt. Egal, was da drin steht fast. Ab und zu nimmt man dann einen guten Antrag von einer Oppositionspartei und schreibt ihn dann um und macht ihn selber. Aber im Vergleich zu, ich sage mal, einem Schweizer Parlament, das ich halt in den letzten 12 Jahren in der Schweiz viel mitbekommen habe, ist das alles relativ trivial. Also es werden nicht wirklich Gesetze gemacht im Parlament.
Warum haben Sie es überhaupt gemacht, den Umstieg?
Naja, ich bin halt ganz altmodisch der Meinung, dass ich finde, als Bürger man die Aufgabe hat, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen, und es läuft in Österreich schon sehr vieles sehr falsch. Und ich würde halt gern meinen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird.
Verstehen Sie jetzt, warum sich so wenig Leute politisch engagieren?
Ja und nein, weil ja, natürlich ist es ein bisschen mühsam. Ich gehöre zu den Leuten, mir macht die Wahlkreisarbeit wahnsinnig Spaß. Also ich war gerade gestern wieder bis Mitternacht in Graz und Leoben unterwegs. Alles, was so mit Bürgern reden, Diskussionen und so eben mit Wählern zu tun hat, das finde ich sehr wichtig und macht auch Spaß. Ich verstehe aber den Frust, dass viele Leute in der Politik eigentlich die Sinnfrage irgendwann einmal haben, glaube ich, weil was macht man dann eigentlich, ja? Wenn man keine Gesetze beschließt im Parlament, was ist dann eigentlich die Rolle vom Parlament? Aber ich glaube, das kann sich ändern.
Mhm. Was mich interessieren wird, nach einem Jahr Dreierkoalition, wie ist denn aus Ihrer Sicht die Stimmung in dieser Dreierkoalition?
Ich glaube, die Stimmung ist, wie das schöne Wort heißt, leben und leben lassen. das ist okay und was wir so machen, geht im Prinzip in die richtige Richtung in der Mehrzahl der Fälle. Aber es ist halt kein großer Reformwurf bisher dabei. Also da ist, wir haben noch das Wichtigste vor uns. Wir haben noch ein Fenster von 1,5 Jahren bis zu den nächsten Landtagswahlen, wo man in der Theorie jetzt mal ungestörter was machen kann. Das Wichtigste ist natürlich so Themen wie Föderalismusreform. Ich glaube, es ist auch unausweichlich, dass wir in Österreich eine große Pensionsreform machen. Wir haben jetzt eine kleine gemacht, das war der größte seit 20 Jahren, aber nur aus dem Grund, dass es 20 Jahre lang gar keine gab. Und ich glaube, ein paar wichtige Themen müssen kommen. Und wenn die nicht kommen, verspürt man schon manchmal, es gibt so zwei Denkschulen. Das eine ist, wir müssen die großen Würfe schaffen. Und die andere Denkschule ist, naja, wir verwalten halt das Land so vor uns hin, bis die FPÖ dann nimmt. Also es gibt schon bei manchen, auch bei Wählerinnen, glaube ich, so einen Fatalismus. Naja, die FPÖ wird dann halt beim nächsten Mal das übernehmen. Ja, und das würde ich gerne verhindern, wenn es geht.
Ja, das ist ja self-fulfilling prophecy. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Vor allem dann, wenn man keine großen Reformen macht.
Sie haben in einem Interview vor kurzem einmal gesagt, leider sind SPÖ und ÖVP nicht so ambitioniert wie wir Neos. Was meinen Sie denn damit?
Naja, die SPÖ und die ÖVP, wie wir immer sagen, haben große Verdienste um die Zweite Republik. Das müssen wir, glaube ich, anerkennen. Nach Bürgerkrieg und nach dem Weltkrieg haben sie das Land neu aufgebaut, auf eine Art, die sich halt sehr in einer Selbstbedienung der Parteien auch orientiert haben. Aber sie haben wirklich was geleistet. Aber ich glaube, beide Parteien sind aus verständlichen Gründen auf einem langfristigen Abstieg die letzten Jahrzehnte, weil sie von sich heraus, glaube ich, diese Erneuerungskraft nicht haben. Und das sieht man ja auch oft bei anderen Organisationen, ob das jetzt die FIFA ist oder ob das jetzt Unternehmen sind. Wenn man viel Geld hat, ist das Risiko, dass man versteinert, dass man in eine gewisse Selbstbedienungsmentalität verfällt und nicht in der Lage ist, große Reformen durchzuführen, ist halt groß und das ist so. Und das hat systemische Gründe. Ich glaube, Sie haben einen Artikel geschrieben vor ein paar Monaten über, warum die solche Politik so mutlos ist und über den Clubzwang und über Neos im Besonderen. Ich glaube, man kann jetzt über einzelne Personen reden, aber ganz wichtig ist, dass man versteht, warum das systemisch nicht geht in Österreich, dass es große Reformen gibt. Und da gibt es ein paar Hebel, an denen man ansetzen muss, glaube ich, und das ist das Wahlrecht und die Parteienfinanzierung.
Wären Sie für ein Mehrheitswahlrecht?
Nein, ich wäre nicht für ein Mehrheitswahlrecht, aber ich hätte gerne ein Wahlrecht, so wie in der Schweiz im Nationalrat. Das ist ein Listenwahlrecht. Aber im Prinzip wird die Listenreihung erfolgt nach den Stimmen. Und das könnte man auch in Österreich relativ einfach ändern, indem man nicht eine verbindliche Reihung der Liste hat, sondern eine Liste hat, wo dann die Wähler aussuchen mit ihrer Vorzugsstimme, wer kommt an die erste Stelle der Liste. Sobald sie diesen Mechanismus drin haben, bin ich als Abgeordneter nicht mehr meiner Partei verpflichtet, die mich dann irgendwo aufgestellt hat auf die Liste auf einen wählbaren Platz, sondern ich bin den Wählern verpflichtet, die mich auf einen wählbaren Platz gestellt haben. Das ist in der Schweiz auch so. Hat den schönen Namen Panaschieren und Kumulieren in der Schweiz. Man muss es nicht so kompliziert machen wie in der Schweiz, man kann es einfach machen. Aber das würde, glaube ich, sehr schnell die Orientierung von Parlamentariern ändern zu ich muss dem Parteisekretariat gefallen, zu ich muss meinen Wählern gefallen. Und das wäre, glaube ich, die wirkliche Kulturänderung.
Das heißt, Sie wären auch für Konzentrationsregierung wie in der Schweiz?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Das habe ich sogar mal geschrieben in einem Zeitungsartikel bei Covid. Wenn es große Krisen gibt in der Republik, dann glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn man eine Konzentrationsregierung hat, weil dann dieses Widerspiel zwischen Regierung und Opposition dann wahrscheinlich fehl am Platz ist. Und ich glaube, wenn man sich die tatsächlichen Reformen anschaut in Österreich, ganz viele davon brauchen ohnehin eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es gibt, glaube ich, ein gutes Argument, eine sehr breit basierte Regierung zu haben. Aber wichtiger noch als das ist, glaube ich, das Wahlrecht. Man braucht selbstständige Parlamentarier.
Ich würde gerne noch einmal kurz zu dieser Dreierkoalition zurückkommen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, so große Reformen wie Bildungs-, Gesundheitsreform wird es dann nicht geben mit SPÖ und ÖVP in den nächsten Jahren.
Nur, ich würde es nicht verschreien. Ja? Also wir arbeiten an der Föderalismusreform, mal schauen, was da rauskommt. Wir, glaube ich, müssen das Thema Pensionen wieder angehen. Das reicht nicht, was wir jetzt haben. Das effektive Pensionsantrittsalter muss rauf. Das ist
auf wie viele Jahre?
Das weiß ich nicht, aber das kann man auch flexibel gestalten, je nachdem, wie sich die Lebenserwartung entwickelt und die Finanzierung des Pensionssystems. Und vor allem, und das ist das größte Versäumnis in Österreich, wir haben keine kapitalisierte Pension. Das heißt, in Dänemark, ein Land mit 5,5 Millionen Einwohnern, die haben 800 Milliarden Kapitalanlage in den Pensionen. Dort ist auch die erste Säule, die staatliche Pension, zum Teil kapitalisiert, also angespart. Und in Österreich ist das vergleichbare Wert 35 Milliarden, also winzig. Und das ist ein echtes Problem, weil wir de facto nur von der staatlichen Pension abhängig sind. Die ist sehr großzügig, deswegen gibt es ein riesen Pensionsloch. Und deswegen mehr als das Doppelte vom Budgetdefizit ist nur das Loch in der Pensionskasse. Wenn es dieses Loch in der Pensionskasse nicht gäbe, dann hätten wir Budgetüberschüsse. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, schaffen wir die großen Büfe oder nicht. Wir arbeiten auf jeden Fall sehr intensiv daran, auch an Überzeugungsarbeit zu machen. Aber letztendlich sind wir halt nur der kleinste Partner in dieser Koalition und ÖVP und SPÖ müssen, glaube ich, aus eigenem Überlebensinstinkt sich darüber wagen.
Ihre ehemalige Parlamentskollegin Stefanie Crisp hat diesen Optimismus offenbar nicht geteilt, den Sie haben. Sie hat gesagt, die Abstriche waren sehr groß, sie hat keinen Sinn mehr gesehen in ihrer parlamentarischen Arbeit. Können Sie das nachvollziehen?
Also Steffi war 8 Jahre im Parlament erstmal. Sie hat lange wirklich an sehr schwierigen Rädern gedreht. Und ich glaube, jeder muss für sich selber entscheiden, wann passt die Energie, die ich da reinstecken muss und was dann rauskommt. Ich habe großen Respekt für den Schritt, den sie genommen hat. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Aber natürlich ist es so, dass in der parlamentarischen Demokratie allgemein das Ganze lebt vom Kompromiss. Das ist so. Und das Schwierigste in der Demokratie ist, wenn man sich ein paar Jahrzehnte verrannt hat und dann große Richtungsänderungen braucht. Das ist in einer Demokratie schwierig. Und wir haben jetzt ein paar wirklich große Fehler gemacht über Jahrzehnte fast bei der Migration und der Integration, vor allem aber bei der Wirtschaftspolitik, bei der Pensionspolitik. Und es hat sich jetzt sehr viel aufgestaut. Es gibt eben diesen Reformstau, Reformen, die nicht passiert sind. Und natürlich wollen wir alle, dass es jetzt viel schneller sich dreht. Und es ist frustrierend, wenn man sieht, wie langsam die Meinungsbildung ist. In einer Demokratie bestimmt halt das langsamste Boot, wie schnell der Konvoi fährt. Aber ich hoffe, dass alle Boote jetzt ein bisschen beschleunigen, weil ich glaube, der Ernst der Lage ist groß.
Aber es gab ja schon einige Sachen, wo Sie auch nicht mitkonnten. Und eine Sache, die Ihnen in den Neos geschadet hat, das ist der Aufruf zum NATO-Beitritt. Was macht das mit Ihnen als Manager? Ich meine, stecken Sie das weg?
Ja, natürlich. Also erstens zum Thema NATO. Ich habe schon seit Jahren gesagt, wir sollen der NATO beitreten. Ich sage es jetzt weiter. Also die NATO wird sich auch ändern. Es wird eine europäische Säule der NATO geben. Ich halte das für unausweichlich. Es wird keine separate europäische Armee geben. Das halte ich für relativ offensichtlich. Und ich glaube, man darf in der Politik nicht den Maßstab anlegen, dass hier alles, was man sagt, in den Umfragen eine Mehrheit hat. Weil dann braucht man keine Politik eigentlich.
Ja, aber als Konsequenz haben Sie Ihren außenpolitischen Sprecher verloren.
Na, ich glaube, verloren. Also ich glaube, es ist legitim, dass man sagt, dass der außenpolitische Sprecher einer Regierungspartei dem entspricht, was die Außenministerin will. Aber ich glaube, das Thema wird sowieso wiederkommen. Ich mache mir da keine Sorgen. Für mich ist es wichtig, dass ich konsistent bin und dass ich mir in den Spiegel schauen kann. Und auch, dass ich die Meinung ändere, wenn sich die Tatsache ändert. Ich war 2012, 2013, wie wir das Programm geschrieben haben, ein großer Verfechter des Berufsheers. Ist immer noch unser Programm bei NEOS. Aber ich glaube inzwischen, da habe ich meine Meinung geändert in den letzten Jahren. Inzwischen haben wir gesehen, wir brauchen ein gut ausgebildetes Heer mit Wehrpflichtigen, weil sonst werden wir auch das sieht man auch in der Ukraine, Quantität hat schon auch seine eigene Qualität und deswegen wird das mit einem kleinen Berufsheer nicht gehen. Also man muss auch seine Meinung ändern, wenn sich die Tatsachen ändern, aber man muss nicht seine Meinung ändern, nur wenn man in eine Regierung reingeht oder weil sich die Meinungsumfrage was anders sagt. Da glaube ich, muss man konsistent sein und das werde ich auch sicher weiter sein.
Was war das Thema, wo Sie den Saal verlassen haben?
Ich habe zum Schluss mitgestimmt bei der Parteienfinanzierung. Da ging es darum, um eine betragsmäßig sehr kleine Erhöhung der Parteienfinanzierung, dass nämlich die von der öffentlichen Hand bezahlten Mitarbeiter von Politikern die privaten Accounts von Politikern, die Social Media Accounts betreuen können. Das ist betragsmäßig jetzt nicht viel, aber symbolisch, glaube ich, ganz falsch. Und das ist neben dem Wahlrecht der zweite große Grund, warum Österreich so reformunfähig ist, weil wir eine obszön hohe Parteienförderung haben. Also nur damit man die Größenordnungen kennt, wir haben Parteienförderung Bund und Länder zusammen von ungefähr 26 Euro pro Staatsbürger pro Jahr. Das nächste Land in der EU ist Belgien, die haben 6 Euro pro Bürger pro Jahr. Deutschland hat bei 2,5 Euro, Schweiz unter 1 Euro. Also es ist wirklich obszön, was die österreichischen Parteien an Geld kriegen vom Staat oder sich nehmen vom Staat. Und das ist ein Thema und das bewirkt was anderes noch, nämlich das sogenannte Parteienoligopol. Das heißt, es gibt jetzt ich mache immer den Scherz, den größten Impact, den NEOS gehabt hat, wie wir reingekommen sind, ist, dass die anderen Parteien beschlossen haben, das soll ihnen nicht noch einmal passieren und haben deswegen die Spenden auch noch stark runtergefahren und limitiert, damit ja nicht noch einmal eine Partei auf diese Art wieder ins Parlament kommen kann. Also wir haben ein klassisches Oligopol, ein Fünfer-Oligopol, die sich sehr bequem eingerichtet hat, die sich selber sehr, sehr viel Geld gibt. Und das bewirkt natürlich noch mehr Versteinerung, weil man kann jetzt über Spenden sagen, was man will. In der Schweiz zum Beispiel kriegt die SP die meisten Spenden, weil es über die Gewerkschaften oft kommt. Also es ist nicht so, dass man immer glaubt, dass sich Milliardäre die Politik kaufen. Das ist durchaus. Und Spenden haben einen großen Effekt, nämlich das ist ein Marktmechanismus. Man spürt sozusagen, ob das, was man macht, irgendwie ankommt bei Leuten. Weil wenn man als Partei irgendwas macht und dann viel weniger Spenden kriegt, dann merkt man, das ist auch eine Feedbackschleife. Und diese Feedbackschleife funktioniert in Österreich überhaupt nicht, weil Spenden de facto irrelevant sind, weil wir kriegen insgesamt 260, 270 Millionen Parteienförderung und die Spenden sind bei 750.000 Euro pro Partei pro Jahr begrenzt, also nichts im Vergleich. Und ich glaube, diese Kombination aus Wahlrecht, wo die Partei die Liste bestimmt und die Parteien gleichzeitig ein Oligopol betreiben, das sehr, sehr starr ist und wo keine neue Konkurrenz reinkommt, das bewirkt eben dadurch, dass wir so wenig reformfähig sind in Österreich. Mhm.
Ich habe den Zeitungen entnommen, dass Sie zu Beginn dieser Dreierkoalition nicht unbedingt als Freund dieser Dreier- oder einer Dreierkoalition gegolten haben. Stimmt das eigentlich?
Ja, das habe ich auch öffentlich gesagt. Also ich finde, wir hätten sehr gut die SP und die ÖVP gemeinsam eine Regierung machen lassen. Die haben eine Stimme Mehrheit gehabt. Da kann man mal ein bisschen Demokratie üben im Parlament. Das wäre nicht schlecht gewesen. Und wir hätten ja bei den vernünftigen Sachen, die Sie gemacht hätten, mitstimmen können und auch gesetzesweise da mit Ihnen verhandeln können. Ich glaube, das wäre potenziell eine Sternstunde des Parlaments gewesen. Oder hätte zumindest die parlamentarische Demokratie stark gefördert und es hätte uns die Möglichkeit gegeben, bei den wichtigen Themen mitzuverhandeln, wo wir gebraucht werden. Und de facto hätten sie uns bei vielen Sachen gebraucht, weil eine Stimme Mehrheit ist halt schnell weg, wenn jemand krank ist oder auf Reisen ist.
Was ein Fehler, mitzumachen bei dieser Koalition?
Ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass wir es gemacht haben. Wir haben es, glaube ich, auch aus einem gewissen Verantwortungsbewusstsein gemacht für das Land. Das ist nachvollziehbar. Aber das erhöht natürlich jetzt die Verantwortung, die wir haben, dass sich auch wirklich was ändert im Land. Mhm. Ja.
Sie haben gesagt, auch im November, wir lernen das Regieren auf Bundesebene gerade. Ja. Jetzt haben wir fast März. Mhm. Wo stehen Sie denn auf dieser Lernkurve gerade?
Also erstens habe ich eine persönliche Lernkurve. Ich lerne das Parlament und das politische System kennen. Das ist halt doch ganz anders als was anderes. Und NEOS lernt regieren. Wir haben ja nicht so diese ganzen Vorfeldorganisationen, weil in Österreich kommt ja noch zu dieser obszön hohen Parteienförderung, kommt noch dazu, dass die Parteien ja ihre Vorfeldorganisationen haben. Vor allem die Kammern zum Beispiel, die ja ganz viel inhaltliche Vorarbeiten leisten für Gesetzesentwürfe und so weiter. Das haben wir alles nicht. Wir haben dieses Hinterland nicht. Und deswegen ist es für uns eine große Herausforderung, dass wir zum Beispiel Experten finden und beiziehen bei Gesetzesentwürfen etc. Das muss, da gibt es ein gewisses Einschwingen und natürlich auch für uns selber als Parlamentarier und unsere Mitarbeiter, unsere Referenten und so weiter, dass wir das handwerklich gut machen, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden, so wie bei dem Gehaltsabschluss der Beamten, wo im letzten Moment dann noch etwas reingeschmuggelt wurde. Das habe ich auf jeden Fall nicht mitbekommen. Es ist auch ein paar Stunden vor der Abstimmung passiert. Man kann physisch nicht jedes Gesetz lesen, dass man noch zur Abstimmung kommt. Das geht nicht. Also da gibt es sicher noch etwas, was handwerklich besser werden kann, aber ich glaube, wir machen gute Fortschritte allgemein bei der Regierungsfähigkeit. Ne?
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, aus Ihrer Sicht wäre es für die NEOS besser gewesen, Sie wären in der Opposition geblieben.
Ich glaube, die entscheidende Frage ist, was fürs Land besser gewesen wäre. Und die Frage ist, wenn es jetzt keine FPÖ-ÖVP-Koalition gibt, das, was ich für gut halte für Österreich, wäre es dann besser gewesen, es gäbe eine ÖVP-SPÖ-Regierung, die dann sich ihre Mehrheiten, wo sie sie braucht, sucht mit anderen Parteien? Oder in dieser Dreierkonstellation. Ich habe da eine Präferenz. Ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr beantworten, kontrafaktisch so. Aber ich würde meinen, was wir jetzt haben als Konstellation, ist gut geeignet. Aber es hängt davon ab, wie viel Mut wir entwickeln. Ne? Weil ich glaube, die Sorge, die ich habe, ist, dass wir so mit kleinen Reformchen vor uns hinstolpern irgendwie. Die Wirtschaft springt so ein bisschen wieder an, aber nicht wirklich. Und dass wir dann wirklich landen bei einer FPÖ mit 40% und einer Koalition mit einer 16% ÖVP dann vielleicht. Ja, und ich glaube, das wäre fürs Land tatsächlich dann schwierig.
Sehen das Ihre Kollegen in der NEOS genauso oder reicht jetzt einmal die Regierungsbeteiligung für viele?
Ich glaube, da müssen Sie die anderen fragen. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Mein Gefühl ist, dass es bei uns schon einen gewissen Druck gibt an uns selber, an diese Regierung, dass sich mehr bewegen muss. Was versuchen wir auch auf ganz vielen verschiedenen Gesetzesebenen, auch ob das jetzt, also bei ganz vielen Feldern, vor allem eben auch wirtschaftspolitischen. Aber was uns auszeichnet, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, weil das ja auch mit meinem Baby ist seit der Gründung, ist, wir sind Liberale, sind überzeugte Liberale. Es gibt auch bei uns Leute, die nicht mitstimmen bei gewissen Projekten und so weiter, was ich auch für gut halte. Aber wir sind doch ein ziemlich ein einiger Haufen zum Schluss. Also wir raufen uns zusammen, wir führen sehr kontroverse Diskussionen, ob das jetzt auch die Chatkontrolle ist oder was jetzt auf uns zukommt, das Alterslimit bei sozialen Medien. Wirtschaftspolitisch sind wir ziemlich auf einer Linie bei den meisten Themen. Da müssen wir manchmal Kröten schlucken, wenn die SPÖ ein Mietrecht verschärfen will, was, glaube ich, völlig kontraproduktiv ist. Aber dann haben wir halt mitgemacht. Das ist in einer Koalition so. Also ich würde sagen, die Stimmung im Club ist intern gut. Aber es gibt ein sehr starkes Bewusstsein, dass wir viel Verantwortung haben und sich mehr verändern muss. Ja, also ich glaube, fragen Sie mich in einem Jahr wieder oder fragen Sie meine Kollegen.
Ja. Was mich noch interessieren würde, Sie haben es eh schon kurz angesprochen, Sie waren lange Zeit Topmanager, haben in der Schweiz gearbeitet. Was ist denn für Sie der größte Unterschied zur Politik im Gegensatz zum Management?
Ja, es gibt immer dieses Klischee, dass ein Manager kann bestimmen und der Politiker muss eben verhandeln und so weiter. Das halte ich für relativ trivial, weil jeder, auch ein CEO von einem Unternehmen, hat einen Verwaltungsrat oder Eigentümer oder Gewerkschaften, mit denen man verhandeln muss einfach nur eine Redaktion, die auch sehr eigenwillig sein kann, vor allem bei der NZZ. Okay. Und deswegen ist man auch in der Wirtschaft ist ganz viel Verhandlungssache und Abstimmung und Konsens entwickeln, damit man was verändern kann und so weiter. Also das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so der größte Unterschied. Was der größere Unterschied ist, und das zeichnet auch die Qualität eines politischen Systems aus, ist, wie stark werden externe Impulse vom System aufgenommen und verarbeitet. Ja, beim Unternehmen ist das relativ direkt, weil wenn ich keinen Gewinn mehr mache, wenn ich Verluste mache, müssen die finanziert werden, dann sagen die Eigentümer, die Kapitalgeber irgendwann einmal, hey Moment, jetzt geht's nicht mehr, dann musst du reformieren. Das war zum Beispiel auch bei der NZZ so, wir waren auf einem ganz klaren Abwärtstrend, wie ich gekommen bin, da hatten wir keine Wahl zu transformieren, die Frage war nur, wie wir das machen. Und das Problem beim österreichischen politischen System, das ist eben in anderen Ländern anders, ist, dass sich das so isoliert von externen Impulsen. Ja? Also sozusagen, wenn ich so privat mit Abgeordneten auch von anderen Parteien rede, dann tun sie mir oft auf die Schulter klopfen und sagen, ja, beim Thema Neutralität hast du eh recht oder beim Thema Pensionssystem hast du eh recht, aber wir können das halt nicht sagen. Dann habe ich immer so, bist du ja Abgeordneter, ne? Warum kannst du es nicht sagen? Aber es ist halt so, nicht? Wenn man, ich verstehe auch, als Politiker will man Karriere machen, will im Parlament bleiben oder aufsteigen. Und wenn das System so gebaut ist, dass eben die Parteizentrale bestimmt, ob du aufsteigst oder nicht und nicht der Wähler, dann wird man sich halt danach organisieren. Und das ist dann, glaube ich, das wirkliche System. Das ist der wirkliche Unterschied für mich, aber das ist, glaube ich, für Österreich, das ist in Österreich anders als in anderen Ländern, dass das politische System so schlecht auf Reformdruck reagiert und so behäbig und so langsam. Und natürlich gibt es auch viele, die dann natürlich vom jetzigen System auch Nutzen ziehen und die sich dann natürlich wehren gegen Änderungen, aber das gibt es immer, ja.
Sie haben ja als Chef auch viele Leute natürlich einstellen müssen, wenn Sie sich so umschauen im Parlament, auch die Parlamentarier der anderen Fraktionen. Glauben Sie, könnten alle von denen in der freien Wirtschaft bestehen als Arbeitnehmer?
Naja, die Frage ist, wenn ich das jetzt sagen darf, ob das die richtige Frage ist, weil das Parlament ist das Haus des Volkes und das soll auch eine gewisse Repräsentativ sein für die Bevölkerung. Und das ist nicht unbedingt der Maßstab, den ich jetzt anlegen würde, ob jeder von denen irgendwie Vorstand in einem Unternehmen werden kann.
Na, das meine ich gar nicht, aber einfach, ob er quasi außerhalb dieses geschützten Rahmens, das das Parlament ja ist, bestehen könnte in der freien Jobwelt.
Naja, erstens muss man auch gewisse Fähigkeiten haben, um auf die Liste nach oben zu kommen. Das ist jetzt die Frage, ob das dieselben sind, die man in der Wirtschaft braucht. Aber die meisten Kolleginnen und Kollegen, ganz ehrlich, haben gute Absichten, arbeiten hart. Also es ist jetzt nicht so, dass das Parlament jetzt lauter Dachinierer drin hat oder so. Das würde ich überhaupt nicht sehen. Aber was mir fehlt, ist der Mut. Mhm. Das fehlt mir wirklich. Und ich verstehe die strukturellen Gründe, das habe ich jetzt schon erwähnt, Wahlrecht und Finanzierung der Parteien. Ich verstehe die strukturellen Gründe, warum es schwierig ist, Mut zu haben, aber wir haben alle nur ein Leben und was möchte ich dann auf meinem Grabstein stehen haben, ja, wenn ich 10 Jahre oder 15 Jahre im Parlament war? Ja, wozu? Und deswegen wünsche ich uns allen mehr Mut in der Politik. Ja.
Na, wer hat das gesagt? Der Meinungsforscher Hayek. Ne? Er hat es allerdings auf die Regierung gemünzt. Es fehlt ihnen der Mut, es fehlt ihnen die Kompetenz und es fehlt die Intellektualität.
Also der Mut würde ich zustimmen. Bei der Kompetenz hängt es ja von der Person ab, glaube ich. Natürlich jeder Politiker, jeder, der in die Politik geht, hat einen gewissen Drang zur Selbstdarstellung. Das ist dann nicht immer deckungsgleich. Ja, also mein Vorteil ist, dass ich schon ein bisschen älter bin und ich habe schon wichtige Jobs gehabt, ich habe schon viele Zeitungsinterviews gehabt und so. Ich muss mich nicht jeden Tag in der Schlagzeile sehen, das habe ich nicht. Aber natürlich habe ich auch den Anspruch, ich will was verändern. Ja, ich möchte was Sinnvolles tun mit meinem Leben. Und bei der Kompetenz, wie gesagt, glaube ich, hängt es sehr von der Person ab, aber es gibt schon sehr, sehr kompetente Kollegen, quer durch alle Parteien, auch gescheite. Bei der Intellektualität, das ist, glaube ich, nicht nur ein Politikproblem, das ist in Österreich so, nicht, wenn man die gescheitesten Leute des Landes verjagt und ermordet, dann dauert es ein paar Generationen, bis das wieder nachwächst. Das ist, glaube ich, klar. Und was vielleicht in Österreich ein bisschen verbesserungsfähig ist, ist diese Neugierde. Also was mich immer wundert, wenn wir Gesetze verabschieden, übrigens auch zu diesen sozialen Medien für die Parteien, das Problem hat ja jede Demokratie. Also man könnte sich anschauen, wie lösen das die Finnen, wie lösen das die Neuseeländer, wie lösen das die Kanadier. Dann schauen wir höchstens noch nach Deutschland. Das passiert häufig. Aber Deutschland ist halt in vieler Hinsicht überhaupt nicht vergleichbar mit Österreich. Ja. Und ich sage dann immer, warum schaut es nicht in der Schweiz an? Dänemark, Schweden, Niederlande, das sind alles viel vergleichbare Länder als Österreich. Und übrigens zunehmend auch Tschechien. Ja, also Länder, wo wir gesagt haben, also wo wir so ein bisschen herabgeschaut haben, historisch. Ja. Es gibt ganz viele, und diese intellektuelle Neugierde nach außen zu schauen und zu sagen, was funktioniert gut in anderen Ländern, was wir kopieren können, warum können wir nicht das dänische Pensionssystem nehmen, das finnische Schulsystem und sowas abschauen und so weiter. Diese intellektuelle Neugierde, da würde ich Ihnen recht geben, die fehlt mir. Also nicht Intellektualität allgemein, weiß ich nicht, aber diese Freude, woanders zu kopieren und das gut Funktionierende in Österreich einzuführen, das fehlt mir.
Sind wir fertig, oder?
Nein.
Haben Sie noch eine Frage?
Ja.
Bitte.
Wenn Sie Chef der NEOS wären, ja, was wäre Ihre vordringlichste Aufgabe, auf die Sie losgehen? Nicht links und nicht rechts schauen.
Ich würde auf zwei Ebenen sagen. Das eine ist, dieses Land muss wieder wachsen und wirtschaftlich blühen. Weil alles, was wir gerne haben im Leben, von der Kultur über Pensionen, über ein funktionierendes Gesundheitssystem, es wird alles aus Steuern gespeist, von Unternehmen und von Privaten. Und wenn dieser Kuchen nicht wächst, wird es einfach sehr, sehr schwierig.
Nee, haben wir's Kuchen.
Der Kuchen muss wachsen, ja. Und das muss, glaube ich, die vordringliche Aufgabe sein, vor allem in einer Welt, wo jetzt so viel, um mit Schumpeter zu reden, kreative Zerstörung ist. Das heißt, es viele alte Geschäftsmodelle sterben und viele neue Geschäftsmodelle entstehen mit künstlicher Intelligenz, mit neuen Technologien, Biotechnologie und so weiter. Und da müssen wir vorne dabei sein. Wir brauchen diesen Unternehmergeist. Also wir müssen die Wirtschaft wieder anzuschieben. Das geht nicht mit Förderungen und das geht auch nicht mit 100 neuen Gesetzen, mit Berichtspflichten und Monitorings und so weiter. Das geht, indem man die Energie von jungen Menschen, von Gründern, von Forschern freisetzt, damit sie sich entfalten kann. Ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, weil daraus folgt so viel anderes. Und dann habe ich immer so einen systemischen Blick auf die Politik, um das noch einmal zu sagen, ich würde das Wahlrecht ändern und die Parteienfinanzierung also mindestens mal halbieren. Mhm. Weil dann haben sie ein politisches System, das besser reagiert auf Impulse von außen und mehr veränderungsfähig ist. Und ich glaube, das brauchen wir.
Danke. Mhm. Okay.
Gut, ja. Mehr Mut wünscht sich Veit Dengler fürs Parlament, das nehmen wir mit. Vielen Dank für den Besuch und danke für das Interview.
Danke.
Ja.
Frau Doktor, jetzt wo wir unter uns sind und der Herr Dengler nicht mehr im Studio, müssen wir offen reden über ein Jahr Dreierkoalition. Vielleicht einmal ganz allgemein, wir haben schon lange keine Schulnote mehr vergeben, ist mir aufgefallen. Welche Schulnote würden Sie der Performance der Dreierkoalition im ersten Jahr geben?
Das käme drauf an, welche Lehrkraft ich wäre. Ja? Wäre ich eine verständnisvolle Lehrkraft und hätte drei Neulinge vor mir, die eigentlich das Schulsystem oder alles noch nicht kennen, wäre ich milder und würde sagen, zwei bis drei vom Inhalt her. Wäre ich eine gnadenlose Lehrkraft, und würde das nicht alles bedenken, dass die das eigentlich noch nicht können, würde ich sagen vier.
Und sind Sie eine gnadenlose Lehrkraft oder eine verständnisvolle? Naja,
ich tendiere schon zur Gnadenlosigkeit und denke mal, also jetzt könntet ihr es wirklich schon bald begriffen haben.
Ich habe den Herrn Denker vorher auch gefragt. Er hat ja gesagt, Sie befinden sich sozusagen im Lernprozess. Wie würden Sie sagen, wo ist man gerade auf der Lernkurve bei dieser Dreierkoalition?
Also jedenfalls nicht in der Nähe vom Top. Ja. Also schon, Sie grundeln schon noch weiter. Aber man muss sagen, Sie haben keine Regierungserfahrung. Ne?
Mhm. Welche Handschrift dieser drei Parteien, würden Sie sagen, erkennt man denn nach einem Jahr am meisten? SPÖ, ÖVP oder NEOS?
Ja, ich glaube, leider schon die ÖVP.
Wieso leider?
Naja, weil es eben nicht die Handschrift ist, die großen Dinge aufzeichnet, auf die eigentlich alle warten. Wobei ich nicht einmal so sicher bin, dass die Leute, dass die Wähler wirklich so scharf sind auf die großen Veränderungen, dann müsste es eben, und dann kommt es auf die Regierung an, dann müsste man eben ein Team haben, das das aufbereitet und den Leuten klar macht, anders geht es nicht. Weil nur zu schreien, wir brauchen große Reformen, ich glaube, bin nicht so sicher, dass die Leute es wirklich wollen. Die sind schon sehr gewohnt, dass das immer mit Kleinigkeiten dahin geht, die ihnen nicht wehtun. Und was der Politik wirklich, obwohl der Bundeskanzler das immer wiederholt, aber es ist ihnen nicht gelungen, die Leute darauf einzustimmen, dass jetzt wirklich eine andere Zeit ist. Mhm. Haben die Sie Bereitschaft für diese Reformen, wo sind sie? Ja? Die Bereitschaft hängt ja sehr davon ab, was sie für Signale aus der Bevölkerung kriegen.
Haben Sie nach dem Interview mit Veit Dengler jetzt mehr Verständnis dafür, warum die großen Reformen noch immer nicht kommen?
Also ich fand seine Analyse, dass das alles mit der obszönen Parteienfinanzierung zusammenhängt, die fand ich wirklich sehr treffend. Mhm. Also da hat er recht. Mhm. Weil wenn ich ständig aus einem Steuertopf mich finanzieren kann, noch dazu aus einem Topf, den ich ohne Widerstand und nach Belieben immer größer mache, warum soll ich mich dann rühren? Mhm. Ja.
Im Gegensatz zu Koalitionen aus der Vergangenheit streitet diese Koalition recht wenig bis gar nicht. Sie sagen immer der Buddha, Christian Stocker. Ist das gut oder nicht?
Naja, das kann man jetzt eigentlich nicht mehr so sagen, weil die erstaunliche Entwicklung ist, dass sie jetzt plötzlich nach einem Jahr ohne Not über die Volksbefragung zur Heeresreform anfangen streiten. Also ich weiß nicht, warum man sich das nicht früher überlegt hat und sagt, das brauchen wir oder das wollen wir und einen Kompromiss gesucht haben. Warum der Stocker die anderen vor den Kopf gestoßen hat. Und wenn das jetzt nach einem Jahr schon losgeht, ja, mit Hilfe unserer Branche, der Medien und auch vielleicht von uns zweien, ja, sie streiten schon wieder, ja, dann ist also schon sehr viel verloren. Und das wäre nicht notwendig gewesen.
Mhm. Warum glauben Sie, hat der Stocker das gemacht?
Keine Ahnung.
Mhm. Ich meine, man muss ja sagen, nach einem Jahr einige Kernanliegen aller drei Parteien sind umgesetzt worden. Der Herr Dengel hat es eh schon vorher auch gesagt, Mietpreisbremse, Kopftuchverbot, verpflichtende Sommerschulen. Also man hat das Gefühl, jede Partei hat so ein paar ihrer Kernthemen durchgebracht. Ist also der Ruf der Regierung, glauben Sie, schlechter als ihre tatsächliche Arbeit?
Ja, das glaube ich schon. Ja. Obwohl man also nicht die ganze Schuld an dieser neuen Entwicklung und diesen neuen Spannungen, die es eigentlich nicht brauchen würde, nicht dem Stocker anlasten kann, sondern auch dem Herrn Babler, der dann plötzlich diese Mehrwertsteuersenkung in die Diskussion geworfen hat, ohne konkret zu sein. Und das ist das Problem. Sowohl der Stocker mit seiner Volksbefragung wie der Babler mit seiner Mehrwertsteuer blieben ja das Konkrete schuldig. Das heißt, die Öffentlichkeit konnte gar nicht über den Inhalt diskutieren, sondern nur darum, warum machen die das jetzt? Mhm. Und dann kommt man eben zum, wie ist die Stimmung und streiten sie und fangen schon wieder an und so. Weil man konnte nicht, weder der Stocker noch der Babler hat damals genau gesagt, also was weiß ich, Butterding und dann kam raus, Mietpreissenkung auf Kitten.
Ja? Quitten, das haben wir letztes Mal schon. Ja, Quitten, genau.
Ja? Weil also, das ist das Handwerkliche, mhm. was leider Gottes der Notwendigkeit nicht entspricht. Mhm.
Weil Sie vorher gesagt haben, Sie sind sich gar nicht sicher, ob die Bevölkerung diskutieren würde, große Reformen brauchen, tun wir sie trotzdem, allein wegen der Budgetsituation. Der Herr Dengler hat schon gesagt, er ist vorsichtig und optimistisch, dass es was wird, auch wenn es schwierig ist, seiner Meinung nach, mit ÖVP und SPÖ. Woran aus Ihrer Analyse heraus scheitert es denn? Wirklich nur an den beiden ehemaligen Großparteien?
Nein, es scheitert schon an der ganzen Regierung und auch, man hat Verständnis, was der Herr Dengler sagt, aber es scheitert natürlich an allen dreien. Ne? Weil immer irgendwer kalte Füße kriegt. Mhm. Auch die Neos. Mhm. Und es scheitert an der Ehrlichkeit, weil wenn Sie hergehen und sagen, so, das muss man ihm lassen, wie der Herr Dengler gesagt hat, die Krot mussten wir schlucken, ja? Und dem irgendwas entscheiden, was dem einen Partner nicht passt, dann gehe ich hinaus und sage, die Krot mussten wir schlucken. Ja? Wäre nicht unsere Linie gewesen. Mhm. Und dazu kommt eben diese Bereitschaft, leidet auch, der Bevölkerung leidet auch darunter, dass sie immer ständig glauben, sie kriegen nicht die ehrlichen Gründe geliefert. Das heißt, wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ich finde ja, nach einem Jahr Dreierkoalition ist es wieder mal Zeit für das beliebte Rohrer-Ranking der Ministerinnen und Minister. Machen wir es vielleicht ganz kurz und knapp. Wer ist top, wer ist flop?
Wer ist top, wer ist flop? Also in meinen fange ich beim Flop an, weil das Negative ist immer leichter. Gemessen an meiner Erwartungshaltung ist die Sozialministerin flop.
Corinna Schumann von der SPÖ.
Und
warum? Warum?
Ja, weil sie Sachen nicht wirklich drüber bringt, was mich ja sehr wundert, weil sie doch eine gestandene Gewerkschafterin ist, ja. Und dann auch natürlich Fehler macht und ohne die wieder. Das ist es auch. Sie machen Fehler, ja, okay, aber sie geben sie nicht zu.
Mhm.
Und dann wird herumgeredet, also die Fehler von der Frau Schumann mal. Irgendwas mit der, was war das, Orgasmusfalle oder so, während wirkliche Dinge, das Krankenkassendefizit und so, nicht diskutiert wurden. Also die Frau Schumann ist, sage ich mal, gemessen an meiner Erwartung, flop, sowohl inhaltlich wie vom Auftreten her, würde ich erstaunlicherweise, obwohl dann jeder wieder schreien würde, der Rohrer, die Linke, ja, den Herrn Matterbauer schon die erste Stelle geben, was also die Performance anlangt.
Mhm.
Ich glaube, er wäre auch jemand, aber bin nicht sicher, dass ich recht habe, aber er wäre auch jemand, der die Dinge irgendwie volksnäher erklären könnte, warum sie gemacht werden müssen. Aber vielleicht irre ich mich da.
Aber zumindest Top und Flop in einer und derselben Partei. Also kann sich die SPÖ freuen oder ärgern jetzt über ihr Urteil. Wir haben ja schon ein bisschen über die Stimmung in der Koalition gesprochen mit zwei Dengler vorhin. Diskutiert wurden zuletzt öffentlich unter den Regierungsparteien, Sie haben es schon gesagt, über die Volksbefragung zur Wehrdienstverlängerung, aber auch über die Pläne des Bildungsministers Christoph Wiederkehr von den NEOS, und über die würde ich jetzt gerne sprechen mit Ihnen, nämlich Latein durch KI-Unterricht zu ersetzen. Also künstliche Intelligenz. Was halten Sie denn von der Idee?
Ja, wiederum natürlich nichts, weil...
Wieso nicht?
Naja, das ist ja immer so ärgerlich. Ich kann ja sagen, okay, ich ersetze Lateinstunden durch KI-Stunden. Ja? Aber dann muss ich dazu sagen, wo habe ich meine KI-Lehrer? Wie? Wann? Nächstes im Herbst 2026 gibt es einen KI-Unterricht. Mit wem? Werden die Lehrkräfte jetzt ausgebildet, zusätzlich noch, müssen sie den ganzen Sommer in KI-Vorlesungen gehen? Wie?
Das ist ja einer der Kritikpunkte der Lehrergewerkschaft, auch genau der, den Sie gerade ansprechen, dass es zu wenig Personal dafür gibt. Ein weiterer Kritikpunkt ist ja, dass wenn Latein reduziert werde, würde das logische Denken und die Sprachkompetenz quasi nicht mehr genügend gefördert werden von den Schülern. Sehen Sie das auch so?
Naja, da bin ich gespalten. Ich glaube, theoretisch ist es richtig. Allerdings, wenn ich meine eigene Erfahrung einbringe, nach 6 Jahren Latein und nicht so schlecht, 1 Jahr Amerika und ich hatte das ganze Latein vergessen. Musste deshalb das Jus-Studium aufgeben. Weil da gab es noch das Latinum. Weg war's, weg. Ob was an konkreten Denken übrig geblieben ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ich kann dem schon was abgewinnen, weil es ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, oft wie ein Puzzlespiel. Geht es jetzt auf oder geht es nicht auf?
Ja, aber ist in einer heutigen Zeit künstliche Intelligenz und mit der umzugehen nicht viel wichtiger als eine tote Sprache zu lernen?
Ich glaube nicht, dass man das ist gleichwertig. Mhm. Nur glaube ich, im Moment hat man bessere Lateinlehrer als KI-Lehrer. Und ich meine, auch wenn Sie das, das ist wie bei der politischen Bildung, ja. Die war zuerst einmal der Gegenstand und dann war sie ein Unterrichtsprinzip und im Unterrichtsprinzip, also politische Bildung in Geografie und Mathematik und was weiß ich was, das hat diesen Bereich gekillt. Also wenn ich hergehe und sage, KI muss in jedem Fach vorkommen, dann werden die Kinder dann nicht kompetenter werden drin. Mhm.
Auch politisch gibt es ja Kritik an diesen Plänen. Die FPÖ spricht da wörtlich von showhafter Prioritätensetzung. Hat man da recht?
Ja, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Ich meine, ich weiß nicht, ob er bedacht hat oder ob er das vorher abgefragt hat, dass die Reaktion so scharf gegen die Reduzierung des Lateins wird. Also ich habe da eigentlich keine, aber vielleicht habe ich es übersehen, positive Stimmung, ja, endlich. Ja.
Ich war auch überrascht, wie viele Fans Latein hat, auch unter Prominenten.
Ja,
also
ja,
von Wea Kaiser bis Kretschmer haben sich ja viele ausgesprochen dafür.
Ja.
Kritik ist ja auch von den Regierungsparteien gekommen, also von den Regierungspartnern. Die SPÖ sagt, sie möchte eine breiter angelegte Reform und nicht nur dieses KI-Latein-Thema. Die ÖVP sieht überhaupt einen Angriff aufs Gymnasium. Ist das nicht völlig überzogen?
Also der Angriff aufs Gymnasium ist völlig überzogen, weil erstens einmal Gymnasium ist eine Struktur. Ja. Es gibt ja jetzt auch Gymnasien, wo du kein Latein hast, Realgymnasien. Also das ist völlig überzogen, aber natürlich in der bildungspolitischen Sicht der ÖVP, das nächste ist um Gottes Willen die Gesamtschulen, Verlängerung der Volksschulzeit. Das ist völlig überzogen und ja, größere, breitere Reformen kann man nicht immer verlangen, wiederum, ohne zu sagen, was ich damit meine.
Mhm.
Und deshalb. Weil das Konkrete immer fehlt, deshalb ist jede Diskussion eine Frage von wer hat Recht und Sieger und Verlierer und Streit und so.
Aber jetzt haben wir dieses Thema mit dem Latein, also KI statt Latein, dann haben wir schon gesprochen über die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die Befragung zur Wehrdienstverlängerung. Täuscht mich mein Gefühl oder preschen die einzelnen Regierungsparteien jetzt immer wieder und immer öfter einzeln vor, ohne mit den Koalitionspartnern zu sprechen?
Nein, das Gefühl täuscht sie nicht. Die Frage ist, seit geraumer Zeit, warum machen sie das?
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, schon, aber ich will nicht zu scharf sein. Sie können das Handwerk nicht, das politische Handwerk, nicht richtig einsetzen.
Da geht es nicht um Provokation, glauben Sie, dass man dem anderen ein bisschen eins auswischen will?
Naja, dann sage ich ja, Sie können das politische Handwerk nicht richtig einsetzen. Mhm. Weil das Ziel der Politik ist nicht, ob sich zwei oder drei Partner in der Regierung ständig eins auswischen wollen.
Frau Doktor, jetzt müssen wir noch gegen Ende unserer heutigen Folge über Postenschacher-Vorwürfe sprechen.
Ah, ja.
Und ausnahmsweise geht es dabei nicht um August Wöginger, über den wir ja schon öfter an dieser Stelle gesprochen haben. Da läuft ja der zweite Prozess nach wie vor, sondern wir müssen da heute zu den Grünen und zu den Neos schauen. Im ersten Fall geht es um Leonore Gewessler und zwar um ihre Zeit als Infrastrukturministerin für die Grünen. Da ist ein Abteilungsleiterjob ausgeschrieben worden. Bekommen hat den Job aber nicht eine langjährige Führungskraft, sondern eine Kabinettsmitarbeiterin der damaligen Ministerin. Die Gleichbehandlungskommission hat geprüft, sieht eine Diskriminierung. Was haben Sie sich dabei gedacht, wie Sie von diesem Fall ausgerechnet bei den Grünen gehört haben?
Naja, erstens war ich enttäuscht und zweitens, der zweite Gedanke war, es ist bei allen Parteien so, es wird auch bei der FPÖ so sein in, oder war auch schon so. In dem Moment, wo sie in die Nähe von Profit einer politischen Tätigkeit kommen, dann streichen sie den schamlos ein. Warum? Warum? Das ist ja nicht der einzige Fall. Nicht? Ich meine, die Gewessler hat ja andere in der Asfinag versorgt und ich weiß nicht wo. Warum? Warum machen sie das?
Meine geliebte Großmutter hat immer gesagt, wer am Trog sitzt, frisst. Und das schon vor 60 Jahren, hat mir meine Mutter erzählt. Aber das ist nur nebensächlich.
In der heutigen Zeit sollte das schon Vergangenheit sein.
Aber was mich noch interessieren wird, die Gleichbehandlungskommission hat dann gesagt, es seien sachfremde Motive im Vordergrund gestanden. Was heißt das genau?
Naja, das ist eine elegante Ausdrucksweise von es war eine parteipolitische Entscheidung. Die Frage ist ja nur, was macht wirklich die Staatsanwaltschaft mit dem Erkenntnis der Gleichbehandlungskommission? Und die Frage ist nur, hat dort offenbar niemand geklagt? Weil eigentlich ist das irgendwo, wenn das so stimmt, eine Parallele zum Fall Wöginger.
Es hat sich ja Leonore Gewessler auch zu Wort gemeldet, und zwar gestern erst am Rande einer Pressekonferenz. Sie hat diese Vorwürfe aufs Schärfste zurückgewiesen.
Natürlich.
Sie sagen natürlich und hat wörtlich gesagt, ich bin überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, weil ich die beste und kompetenteste Bewerberin für diesen Posten gewählt habe. Glauben Sie ihr?
Naja, wenn ich ihr glauben soll, dann heißt das, dass die Kommission für die Fisch ist. Ja? Das ist eine Desavouierung der Kommission. Und das ist bei den Grünen, das ist immer so ärgerlich. Ja? Die Grünen, die also Demokratie so, ich weiß nicht, wie hoch halten.
Auch
ja?
Die Moral.
Auch die Moral, ja.
Wen würde der Anstand wählen, erinnere ich mich ans Plakat.
Ja, hm? Zum Beispiel. Ne? Wenn es dann wirklich ans Eingemachte im Sinn von Profitieren geht, ja, dann kommt man mit solchen, ja, überzeugt ist, die beste Entscheidung zu treffen, aber die Kommission sagt, das war eigentlich eine parteipolitische. Wer sagt dann die Wahrheit? Ne?
Auch bei den NEOS gibt es einen Postenschacher Vorwurf. Da geht es um den ehemaligen NEOS-Bundesgeschäftsführer Ferry Terry, der zum Leiter der Stabsstelle, das muss ich ablesen, Strategie und Planung im von den NEOS geführten Außenministerium bestellt wurde, immerhin mit 12.000 Euro pro Monat dotiert. Die FPÖ ortet einen Skandal, Sie auch?
Naja, mich haben die 12.000 Euro überrascht. Ja. Also da würde ich schon einmal auch hineinschauen in die Struktur der Ministerienmitarbeiter. Ja. Das hat mich überrascht, dass sie ist eine neu gegründete Abteilung.
Nein, ist es nicht. Das wollte ich gerade sagen. Wurde 2013 vom damaligen Außenminister Sebastian Kurz gegründet. Ja. Und die FPÖ sagt ja, man hätte den Posten auch ersatzlos streichen können. Hätte man?
Ja, müsste man den Herrn Schellhorn fragen.
Staatssekretär für Deregulierung.
Ja, und Bürokratisierungsbremsen. Mhm. Ja.
Für die NEOS und für die Grünen, wie sehr schaden diesen beiden Parteien, die ja sehr für Transparenz immer stehen wollen, wie sehr schaden den beiden solche Vorwürfe?
Naja, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, sie haben sich gedacht, bis zur nächsten Wahl haben die Leute das vergessen. Mhm. Dann halten Sie sich nicht an den Saga vom Dr. Schüssel, ÖVP-Chef. Ja, wenn man glaubt, es wächst Gras drüber über eine Sache, kommt das nächste Kamel und frisst es wieder weg.
Ein weiser Spruch. Über Sebastian Kurz haben wir jetzt kurz schon angesprochen, beziehungsweise ihn kurz angesprochen. Da wabern ja nach wie vor Gerüchte im politischen Wien, dass er möglicherweise in die Politik jetzt doch zurückkehren möchte. Was hören Sie denn?
Naja, was ich höre, ist weniger interessant, als was ich sehe. Ich habe da unlängst ein Video-Interview des Herrn Kurz mit einem NZZ-Chefredakteur gesehen und da haben wir gedacht, was treibt den an? Was treibt den an, jetzt seine Weisheiten von sich zu geben, die er alle hätte durchsetzen können als Bundeskanzler? Und vor allem, was treibt den an, so vehement gegen die EU zu reden? Also mir kommt das alles ein bisschen fishy vor.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum er das macht? Also würde das dafür sprechen, dass er ein politisches Comeback plant?
Naja, das halte weniger für wahrscheinlich, weil ich glaube, er leidet nicht an Minderwertigkeit, aber auch er müsste wissen, dass er auch bei der nächsten Wahl die Differenz, die sich in den Umfragen zeigt, von 38% zu unter 20, dass er das zur FPÖ nicht verringern kann. Das heißt, er müsste dann den Herrn Kickl, den Vizekanzler machen, das halte ich für ausgeschlossen. Also diese Comeback-Geschichte, da müsste er sich so überschätzen. Was ich eher meine, erstens, er will halt unbedingt immer auftauchen. Genauso wie mit der Geschichte mit dem Opernball. Also nicht, dass er vielleicht als Unternehmer einfach logen. Nein, das muss in allen Zeitungen berichtet werden. Ja? Und dann muss er sich mit der Frau Köstinger fotografieren lassen. Also meine wohlwollendere Erklärung ist, dass er einfach einen Drang zur Öffentlichkeit hat.
Mhm. Ein zweites Comeback-Gerücht ist er jetzt vom Tisch. Christian Kern wird nicht am Parteitag der SPÖ antreten. Wie freiwillig, glauben Sie, war dieser Rückzug?
Na, gar nicht natürlich. Ne? Aber das ist das Problem des Christian Kern, dass er immer irgendwie, es fehlt, weil wir früher vom Mut gesprochen haben, es fehlt den Kern an Mut. Er wollte auf Nummer sicher gehen, wie er gesehen hat, dass das nicht geht mit der Wiener SPÖ. Er hätte ja hergehen können und sagen, ich lasse es drauf ankommen. Aber er zipfelt dann immer wieder zurück. Es war wirklich eine sinnlose Übung in Parteischädigung.
Mhm. Er hat ja auch beklagt, dass es undichte Stellen in der Partei gäbe, weil immer sozusagen jedes Treffen, das er gehabt hat, sofort in die Öffentlichkeit getragen wurde. Was sagt denn das über den Zustand der Partei aus?
Naja, dass sie Fliehkräfte hat. Ne? Weil wer hätte die Treffen in die Öffentlichkeit tragen können, nur aus der Partei heraus? Ja. Also die sind sich nach wie vor dermaßen nicht einig, was mit der SPÖ passieren soll. Und das ist eigentlich tragisch. Mhm. Weil das nimmt den Herrn Babler jede Autorität und das drückt die SPÖ weiter hinunter. Also das ist wirklich parteischädigend.
Ist die Führungsdebatte damit vom Tisch jetzt, glauben Sie?
Das werden wir beide am 7. März wissen, wie die Wahl, die konkurrenzlose Wahl, des Herrn Babler zum Vorsitzenden ausgeht.
Beim Parteitag
in Wien.
Den werden wir ganz genau beobachten und in unserer nächsten Folge dann ausführlich analysieren natürlich. Frau Doktor, das war Rohrer bei Batschen, Ausgabe Nummer 3 im Jahr 2026. Vielen Dank für die wie immer sehr pointierte Analyse und fürs gemeinsame Fragenstellen.
Mein Vergnügen.
Dankeschön. Vielen Dank unserem Producer Manuel für den guten Ton und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören, wo auch immer Sie uns zuhören. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Wir freuen uns auf Sie.
Missing Link.